Also wenn wir bei jemandem, du hast das in der Einführung gesagt, der hauptsächlich durch Philosophie bekannt wurde, auch im Kontext kritischer Theorie, schon mal als erste biografische Station darauf stoßen, dass an einem Ereignis wie die Novemberrevolution teilgenommen wurde, dann macht es natürlich stutzig. Man erwartet erstmal Philosophen nicht auf der Barrikade. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man Marcuses Philosophie unter einem Schlagwort fassen möchte, dann wäre das das große Schlagwort der Praxisphilosophie, das praktische Engagement, was nicht einfach Aktionismus heißt, sondern einen philosophischen, reflektierten Begriff der Praxis meint, steht eigentlich im Zentrum der marcusischen kritischen Theorie. Und das hat in der Tat sehr früh seine biografischen Spuren, die eben zu tun haben mit seiner Beteiligung am Soldatenrat in Berlin-Reinickendorf. Er hat in Berlin gelebt, er hat da seine Schulzeit gehabt, seine Kindheit gehabt und ist in Berlin geboren worden, ist auch am Ersten Weltkrieg als Soldat beteiligt gewesen, ist dann kurze Zeit auch Mitglied der SPD, wie gesagt, dann auch im Soldatenrat. Natürlich muss man sowas auch vor dem Hintergrund der Oktoberrevolution sehen, des Imperialismus sehen, das ist klar. Interessant ist auch gleichzeitig, dass Marcuse ja sehr schnell einsieht, dass Generäle, Offiziere in diesem Soldatenrat die Macht an sich reißen und das also nicht das emanzipatorische Projekt ist. Also er sich da dann von verabschiedet von dieser Form der Erhebung, aber gleichzeitig das natürlich, wir werden später darauf kommen, in seinem ganzen Leben präsent bleibt.
Du hast gesagt, Herbert Marcuse, das war ein sozusagen Denker der Praxis oder das Stichwort der Praxisphilosophie ist da ganz stark. Wenn man jetzt so an verschiedene Strömungen denkt, wo die Praxis eine wichtige Rolle spielt, dann muss da auf jeden Fall auch der Existenzialismus genannt werden. Auch der Existenzialismus ist eine Praxisphilosophie und Herbert Marcuse hat sich auch erstmal an den Existenzialisten gewandt, um nach dem Ersten Weltkrieg Philosophie zu lernen, nämlich an Heidegger in Freiburg. Kannst du beschreiben, wie Marcuse sozusagen auf Heidegger gestoßen ist, was ihn an diesem Denker fasziniert hat?
Also vielleicht kann man noch mal insgesamt etwas zu der Situation sagen. Wie gesagt, Marcuse ist Philosoph, er ist aber zunächst Literaturwissenschaftler und das hat auch ein wenig mit der Gesamtsituation zu tun um 1900. Man muss sich vorstellen, was bedeutet Philosophie zu der Zeit, gerade im Nachklang des deutschen Idealismus, also im Nachklang der Hegelschen Philosophie 100 Jahre zuvor, haben wir natürlich als großen Posten Nietzsche da. Und Nietzsche, wie immer man ihn jetzt beurteilen mag, steht natürlich dafür, dass die Philosophie auch als akademische Disziplin innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft von einer Krise erfasst ist, wie das bürgerliche Denken und auch die bürgerliche Gesellschaft überhaupt. Es sind Strömungen zu der Zeit da, die versuchen, du hast es jetzt mit Existenzialismus benannt, den Namen Heidegger schon gleich erwähnt, die versuchen, Marcuse studiert dann auch bei Husserl, von Husserl gibt es diese Formel zu den Sachen selbst, die Wesensschau, die versuchen in irgendeiner Weise etwas wiederzuentdecken, was scheinbar zumal eben auch dem bürgerlichen Geist abhanden gekommen ist. Und das heißt, eine Überschrift für die Zeit wäre der Vitalismus, die Suche nach dem Lebendigen im Leben, die Wiederentdeckung des Wesens, eben Existenz, das Sein, das steht bei Heidegger im Zentrum. Und man darf jetzt nicht denken, dass auch Marcuse sozusagen von diesen vitalistischen Ideen erfasst ist. Gleichzeitig haben wir aber ganz viele Theorien zu der Zeit, die auch noch sehr vorsichtig im Umgang mit Marx irgendwie auf ähnlichen Spuren unterwegs sind. Ich will nur ein Stichwort erwähnen, der beeinflusst Marcuse ja auch, das ist Georg Lukács Theorie des Romans. Da gibt es dieses Stichwort von der transzendentalen Obdachlosigkeit. Das markiert eigentlich ganz gut, welche Situation auch kritische Intellektuelle in Deutschland damals haben, nämlich dass sie gerade in transzendentaler Hinsicht, also in dem, was sie noch von Kant und Hegel überliefert haben, mehr oder weniger auf der Straße stehen und keine, wie auch immer, gesellschaftliche Bewegung finden, auch keine Denkbewegung finden, wo sie kritisch anschließen können. Und da ist Marcuse auch einer, man muss sich ja immer vorstellen, in sehr jungen Jahren, Soldatenrat, da ist er noch nicht mal 20 Jahre alt, als er daran beteiligt ist, der also irgendwie da auf den Spuren ist. Und wenn der jetzt Literaturwissenschaft studiert und promoviert über den deutschen Künstlerroman, dann findet man in diesem sehr umfangreichen Werk schon etwas, was immer wieder übrigens im 20. Jahrhundert auftaucht in der ästhetischen Theorie, nämlich der Versuch, eigentlich so etwas wie eine Künstlerästhetik, eine künstlerische Praxisfigur irgendwie zu extrahieren. Und das bringt ihn weiter. Also da ist irgendwie klar, dass die Kunst allein oder auch die Literatur allein, das genügt nicht. Das bringt ihn weiter eben zu dann Husserl und Heidegger nach Freiburg, wo er immer mal wieder auch mit Abstechern nach Berlin dann nachher Ende der 20er Jahre seine Habilitation schreiben will. Und das ist jetzt sehr interessant. Es gibt ja eben gerade in Bezug auf Marcuse diese Vorstellung, es gibt so einen Heidegger-Marxismus und Marcuse hätte eben so einen Heidegger-Marxismus entworfen, also in gewisser Weise diese ganze Sprache aus Heideggers Sein und Zeit mit der marxischen Theorie verbunden, die Entschlossenheit des Daseins und Zuhandenheit und Vorhandenheit und so weiter, das in die Welt geworfen sein. Dem würde ich absolut widersprechen. Das Interessante ist, wenn wir uns jetzt ansehen, die Habilitationsschrift von Marcuse, das ist Hegels Ontologie und die Grundlegung einer Theorie der Geschichtlichkeit. Da könnte man allein vom Titel denken, klar, das ist Heidegger. Er wollte sich damit auch bei Heidegger habilitieren. Geschichtlichkeit ist ein Begriff, der taucht bei Heidegger auf. Und das, was Heidegger macht, ist fundamentale Ontologie. Aber es findet sich überhaupt kein Heidegger-Bezug in dieser ganzen Schrift. In den gesamten Schriften bei Marcuse, also insgesamt, also bis zu seinem Tod sozusagen, taucht sehr spärlich der Name Heidegger auf, also viel weniger als zum Beispiel bei Adorno oder bei anderen. Und ich würde dem eigentlich eben sehr stark widersprechen, dass es hier ein Heidegger-Marxismus ist, sondern dass es eher dafür spricht, dass Marcuse in dem Versuch dieser Praxisidee eine begriffliche Gestalt zu geben, ihn erstmal zu Husserl und Heidegger bringt. Und man kann auch sehen, womit beschäftigt er sich gleichzeitig. Das ist der Arbeitsbegriff. Er schreibt soziologische Studien eigentlich oder sozialphilosophische Studien zum Arbeitsbegriff. Und dann passiert etwas sehr Wichtiges, nämlich, also wenn man jetzt gewillt ist zu sagen, da ist so ein Heidegger-Marxismus am Entstehen, was wäre dafür wichtig auf der marxischen Seite? Das sind die marxischen Frühschriften, also die Pariser Manuskripte von 1844, wo es um die Entfremdung der Arbeit geht. Die sind zu dem Zeitpunkt noch gar nicht veröffentlicht. Und die kommen Ende der 20er Jahre, Anfang der 1930er Jahre. Und Marcuse ist der Erste, der auf diese Veröffentlichung reagiert mit einem Text »Neue Quellen zur Grundlegung des historischen Materialismus«. Und da kann man eigentlich sehen, dass er jetzt endlich die Terminologie hat, mit der er den bisher gewissermaßen nur aus der Erfahrung kommenden Praxisbegriff philosophisch füllen kann. Und das setzt sich auch fort in dieser Habilitationsschrift über Hegels Ontologie und Theorie der Geschichtlichkeit. Also es gibt diese biografische Station, er ist bei Heidegger, er ist in Freiburg, aber die Spuren sind sehr spärlich. Man muss darauf hinweisen, er bemüht sich nach 45 nochmal über einen Briefwechsel, den man übrigens auch im Internet ganz leicht finden kann auf der Homepage der Marcuse Family. Er bemüht sich, in einem Briefwechsel nochmal Kontakt zu Heidegger zu bekommen und fragt ihn explizit, wie ist denn das jetzt, ne? Also Heidegger sagt ja, der Führer ist unser Dasein und so weiter, Rektoratsrede, wie ist denn das jetzt eigentlich nach 45? Und Heidegger ist da, also wie das so ist bei jemandem, der eben auch noch sehr begeistert für die nationalsozialistische Idee über den NS hinaus war. Der sagt also hier ganz klar, also wir haben jetzt die Probleme der Vertriebenen und so weiter. Und Marcuse ist da einigermaßen erschüttert über Heideggers Reaktion, im doppelten Sinne jetzt. Und damit ist das Thema Heidegger und Marcuse auch endgültig erledigt. Wir werden wahrscheinlich noch auf einen zweiten Aspekt kommen, der sehr zentral ist. Auch das spielt rein in dieser Frage, wie kann man einen Praxisbegriff füllen. Es hat ein wenig den Anschein, dass Marcuse bei Heidegger auch Begriffe findet, die er dann in den 30er Jahren in viel fundierterer Weise bei Sigmund Freud entdeckt. Also diese Verbindung, du hast es ja auch in der Einleitung gesagt, Freud, Marx, Freudomarxismus, die steht im Zentrum bei Marcuse im Hinblick auf eine Formulierung von Philosophie der Praxis.
Du hast uns jetzt schon auf die 30er Jahre hingelenkt. 1933, das ist die Jahreszahl, wo die Nationalsozialisten die Macht übernommen haben. Und das ist für Herbert Marcuse als jemanden, der sozusagen jüdischer Herkunft ist und gleichzeitig jemand, der politisch sehr weit links gestanden hat, ein Grund, ins Exil zu gehen. Zunächst in die Schweiz, dann nach USA. Und im Exil gibt es erstmal eine kurzzeitige Stellung am Institut für Sozialforschung in New York. Das heißt, dem emigrierten Institut für Sozialforschung, also dem aus Frankfurt emigrierten Institut mit Adorno und Horkheimer. Es war eine kurzzeitige Anstellung nur an diesem Institut für Sozialforschung. Wie würdest du dieses Verhältnis beschreiben zwischen Marcuse und den anderen Leuten vom Institut für Sozialforschung?
Also es ist ja so ein bisschen, wie soll man sagen, stark auch auf die Person ausgerichtete Darstellung dieser dann später sogenannten Frankfurter Schule, Horkheimer und Adorno, das sei das Institut für Sozialforschung gewesen. Stimmt natürlich auch, wenn man sich das Institut in seiner Geschichte nach 45 dann ansieht, wo es wieder in Frankfurt ist, in den 50er Jahren mit den beiden Direktoren, Horkheimer und Adorno. Zunächst ist ja, also abgesehen von den Direktoren, die vor 31 da sind, eben Horkheimer der Direktor. Und es ist von daher gesehen quasi ein Unternehmen. Ja, also das heißt, du sagst, es ist eine Anstellung gewesen, es ist ein Job gewesen. Da ging es auch um letztendlich Gehälter, die man bekommt, auch für die Veröffentlichung, für die Forschungstätigkeit. Gerade natürlich auch unter dem Vorbehalt, was macht man, wenn man an deutschen Universitäten nicht mehr lehren kann und auch in der deutschen akademischen Landschaft keinen Fuß fassen kann, dann bietet natürlich die auch gerade sich in Umwälzung begriffene amerikanische Forschungslandschaft im Exil eine gute Gelegenheit, da aktiv zu werden. Und ich will jetzt Folgendes so ein bisschen relativieren. Wenn wir sagen, das Institut für Sozialforschung ist eben das Institut der kritischen Theorie, jetzt vielleicht mal groß geschrieben, obwohl der Begriff ja immer klein geschrieben wird, dann muss man ganz klar sagen, es gibt diesen Text von Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie von 1937 im US-amerikanischen Exil geschrieben. Und dann gibt es einen zweiten Text, der zwei Teile hat, Philosophie und kritische Theorie. Und der eine Teil ist von Horkheimer und der andere Teil ist von Marcuse. Also das heißt, wenn wir diesen Begriff kritische Theorie personell binden wollen, dann muss man sagen, es gibt zwei Personen, die ihn wesentlich geprägt haben, diesen Begriff, dieses Etikett kritische Theorie, und das ist Horkheimer und Marcuse. Und gleichzeitig sieht man das auch an den theoretischen Schwerpunkten, dann, wenn man so will, arbeitsteiliges Verfahren gewesen, wie da Forschung geleistet wurde am Institut für Sozialforschung, sieht man das an den theoretischen Schwerpunkten, wo eben auch Marcuse beteiligt ist. Marcuse war zuständig für Philosophie. Und das ist damals immer noch die, wenn man so will, Königin der Wissenschaften. Also mit Horkheimer zusammen steuert Marcuse eigentlich das, was im philosophischen Kern eine kritische Theorie der Gesellschaft ausmacht. Es kommen noch zwei weitere Personen dazu, die eine sehr große Rolle spielen, auch in den 30er Jahren. Das ist Erich Fromm und das ist Leo Löwenthal. Adorno hat eigentlich, abgesehen davon, dass er dann mit Horkheimer zusammen ab den 1940er Jahren in der Dialektik der Aufklärung schreibt, Adorno hat eigentlich eher eine, ich will nicht sagen untergeordnete Rolle, aber der ist mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, also der ist als Musikwissenschaftler da zur gesellschaftlichen Lage der Musik, Regression des Hörens, dann über Kierkegaards Doctrine of Love. Das sind also Adornos Texte, die er verfasst für die Zeitschrift für Sozialforschung. Und Marcuse ist wirklich knallhart dabei, in Auseinandersetzung auch mit zum Beispiel, was Horkheimer schreibt, der autoritäre Staat, sich mit Rechtsphilosophie auch im doppelten Sinne, also mit Rechtskonservatismus zu beschäftigen und quasi aus der Position der Philosophie schon hier Weltlage einzuschätzen. Und dann kommt ja, das muss man auch sehen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, kommt ja Anfang der 40er Jahre, während eben Adorno und Horkheimer Dialektik der Aufklärung schreiben, kommt Marcuses zweites Hegelbuch, nämlich Vernunft und Revolution. Ein Auszug davon ist auch in der Zeitschrift für Sozialforschung. Und jetzt muss man eine Sache ganz klar sehen, übrigens auch nochmal zu Heidegger. Heidegger ist ja Anti-Hegelianer, also auch Anti-Dialektiker durch und durch. Und was Marcuse mit dieser genannten Habilitationsschrift, Hegels Ontologie und die Grundlegung einer Theorie der Geschichtlichkeit, unternimmt, ist ja, dass er quasi versucht, einen dialektischen Begriff der Ontologie in Hinblick auf diese Kategorie von Geschichtlichkeit zu etablieren. Also das ist quasi schon eine Auseinandersetzung, eine kritische Auseinandersetzung mit Heidegger. Aber das nochmal als Fußnote dazu, dass man sich jetzt vorstellen muss, da kommt also ein Hegelianer nach Amerika in ein Land, wo Hegel fast überhaupt keine Rolle spielt, philosophisch gesehen. Ja, es gibt tatsächlich zu dem Zeitpunkt meines Wissens in Amerika nur ein Hegel-Buch und das ist von Sidney Hook. Sidney Hook ist ein Stalinist, also ein Marxist, der aber mit großen Sympathien für Stalin unterwegs ist. Und das sind sozusagen diejenigen, die sich mit Hegel beschäftigen, die amerikanischen Kommunisten, die natürlich zu dem Zeitpunkt viel stärker waren als heute. Und jetzt kommt eben jemand, der da quasi nicht politisch rangeht, sondern philosophisch diesen Hegel auseinander nimmt, gleichzeitig aber mit einer politischen Perspektive. Und die politische Perspektive ist ja zu dem Zeitpunkt schon ganz klar durch Marx eingefärbt. Und das wiederum hat eine wichtige Bedeutung für die Arbeit auch des Instituts für Sozialforschung. Zweiter Punkt, was ist die große Studie, die geschrieben wird, auf dem Weg nach Amerika sozusagen, 1936, Studien über Autorität und Familie. Und auch da ist Marcuse verantwortlich, Adorno ist da nicht beteiligt. Marcuse ist verantwortlich für den ideengeschichtlichen Teil und schreibt über den Begriff der Kultur und ja, wie Autorität entstanden ist oder als Gesellschaftscharakter entstanden ist in der bürgerlichen Gesellschaft, eigentlich seit Luther. Das ist Marcuses Teil daran. Also ich will ganz kurz antworten, Marcuses Stellung am Institut, auch wenn er nur kurze Zeit angestellt war, ist für das, was die kritische Theorie zu dem Zeitpunkt forscht und an Ergebnissen veröffentlicht, absolut zentral.
Gleichwohl war die Anstellung am Institut für Sozialforschung nur eine kurze Anstellung und er hat dann, und das ist ja auch wiederum interessant, bei einem anderen Arbeitgeber gearbeitet, nämlich beim OSS, das heißt beim damaligen Nachrichtendienst des Militärs. Du hattest jetzt gesagt, Marcuse ist Marxist gewesen, er ist ein Praxisphilosoph gewesen und auch was die Beziehung oder den Abbruch der Beziehungen zu Heidegger betrifft, da hat Marcuse gegenüber Heidegger gesagt, das politische Wirken eines Philosophen und sozusagen die Philosophie können eigentlich nicht voneinander getrennt werden. Das jetzt sozusagen auf Marcuse übertragen als jemand, der dann bei einem Geheimdienst arbeitet. Wie passt das deines Erachtens zusammen?
Also auch hier spielt natürlich die Weltlage eine große Rolle und auch die Situation der amerikanischen Gesellschaft in den 30er und 40er Jahren in ihrer gesamten Ambivalenz, die eine Ambivalenz ist, die sich durch Stadt und Land zieht, die sich durch Ostküste, Westküste zieht, die sich in den Städten bemerkbar macht, auch im intellektuellen Klima bemerkbar macht. Dass Adorno und Horkheimer in ihrer Dialektik der Aufklärung als zentrales Kapitel, in dem es um die gegenwärtige Gesellschaft geht, das Kulturindustrie-Kapitel haben, gefolgt von einem Abschnitt über Antisemitismus, meint ja eigentlich auch eine Bestandsaufnahme der US-amerikanischen Gesellschaft in genau dieser Dynamik. Also das nur am Rande, um so zu verdeutlichen, wie Marcuse jetzt zu diesem Geheimdienst kommt, Vorläufer vom CIA. Wir haben es zu tun mit einer Kulturindustrie, also einer industriell gefertigten Kultur als Ware, die wesentlich prägt nicht nur das Bewusstsein, sondern eben überhaupt auch das, was unter diesen Bedingungen kapitalistischer Vergesellschaftung Individualität bedeutet. Die Rede ist von Pseudo-Individualität. Und diejenigen, die in dieser Kulturindustrie arbeiten, also quasi das kulturproduzierende Proletariat, ist jetzt ein bisschen übertrieben, das so zu nennen, darstellen, das sind ja Linke, das sind Kommunisten. Also sehr pauschal jetzt, aber genau diese Kulturindustrie oder im allerweitesten Sinne die Produktion von Bewusstsein in den USA in den 30er, 40er Jahren ist durchsetzt mit sozialistischen Ideen. Das geht bis in die amerikanischen Regierungsprogramme des New Deal rein. Also man kann verweisen etwa auf natürlich die berühmteste Gestalt in dem Zusammenhang, das ist John Dewey. Also solche Leute spielen eine Rolle und man kann sich auch ein bisschen den nicht nur hysterischen Hintergrund vorstellen, sondern auch realen Hintergrund vorstellen, der dann zu dieser vehementen Kommunisten Verfolgung und auch dem Antikommunismus führt. Also das heißt, wir haben eine starke, auch intellektuell starke Linke in den noch 30er, 40er Jahren. Das kippt sehr schnell. Aber nichtsdestotrotz, das bildet den Hintergrund. Man kann auch übrigens, auch das hat ja jetzt ein Jubiläumsdatum, an die spanische Revolution denken. Ja, wenn man sich anguckt, wer ist bei den internationalen Brigaden dabei? Und man entdeckt bei den Leuten, die aus Amerika kommen, eine ganze Reihe von wen auch immer, George Orwell und Ernest Hemingway und so weiter. Also berühmte Gestalten der amerikanischen Kultur- und Literaturgeschichte. Ich will auf Folgendes hinaus. Man muss sich ja vorstellen, da kommt jemand dem Nationalsozialismus entronnen und die Frage ist jetzt auch durchaus für eine demokratisch verfasste Gesellschaft wie die USA, was passiert mit Europa, mit Deutschland, wenn es gelingen sollte, die Nazis zu beseitigen. Und interessant ist ja, dass hier erstmals eine Frage auftritt, die sozusagen weltgeschichtlich, politisch völlig neu ist, nämlich dass es nicht einfach nur darum geht, zu sagen, hier haben wir Territorialgewinne, was weiß ich, die alten Herrscher sind beseitigt, jetzt kommen die neuen oder jetzt wird das Land besetzt oder wie auch immer, alle kriegen neue Pässe, sondern es ist ja überhaupt erstmals auch die Frage in sozialpsychologischer Hinsicht da, wie funktioniert eigentlich die nationalsozialistische Gesellschaft? Also das heißt, reicht es, und Marcuse hat da einen wesentlichen Anteil, das zu beforschen beim Geheimdienst, reicht es, wenn wir die NSDAP-Führungsriege wegkriegen? Was ist mit der Bevölkerung? Gleichzeitig auch, wie kann man die Bevölkerung, die deutsche Bevölkerung, jetzt schon, und kann man sie überhaupt jetzt schon, noch während des Krieges erreichen, so erreichen, dass sie zum Beispiel auch bereit sind, Widerstand zu leisten? Also das heißt, im Prinzip ist die Frage ganz einfach, was macht eigentlich ein Nazi aus, beziehungsweise was charakterisiert in Zeiten, wo der Nationalsozialismus herrscht, eine Position des Widerstands dagegen? Und das ist Marcuses Frage, mit der er da angestellt ist. In vielschichtiger Weise sind da Forschungen, also zum Beispiel, dass er untersucht, welchen Stellenwert die Philosophie hat, welchen Anteil auch die Philosophie hat. Das hat er eben auch untersucht, was ist, ne, unter dem Titel ist das ja dann auch bei zu Klampen veröffentlicht worden, was ist eigentlich die deutsche Mentalität, die den Nationalsozialismus möglich gemacht hat. Dass er immerhin schon mal heißt, hier ist nicht einfach nur so ein irrer Diktator, der irgendwas macht, sondern hier gibt es offensichtlich eine gesellschaftliche Struktur, die sowas hervorbringt. Und das untersucht er. Und da ist es jetzt so ein bisschen widersinnig, dass er das macht im Rahmen des Geheimdienstes und hier zu Erkenntnissen kommt, die er dann 20 Jahre später im eindimensionalen Menschen eigentlich genauso formuliert, aktualisiert für die US-amerikanische Gesellschaft beziehungsweise für eine demokratisch verfasste kapitalistische Warentauschgesellschaft. Und das halte ich für wichtiger oder für das Vordergründige, sich vor Augen zu halten, also wie ist intellektuell die USA zu dem Zeitpunkt Anfang der 40er Jahre verfasst, was bedeutet überhaupt jetzt auch der Kriegseintritt für die USA im Hinblick auf Europa, auf Nazi-Deutschland, als jetzt darauf rumzureiten, dass Marcuse beim Geheimdienst war. Also das sicher, das ist, man muss sich auch immer vorstellen, die Leute müssen auch irgendwie überleben. Marcuse hat einen sehr bürgerlichen Lebensstil gehabt. Also da gab es hoffentlich gutes Geld für diese wirklich hervorragenden Analysearbeiten, die er da geleistet hat.
Du hast jetzt schon ein Buch erwähnt, das vielleicht eines der wichtigsten Bücher von Marcuse gewesen ist, Der eindimensionale Mensch. Und das führt uns, wenn wir jetzt so den Faden der Praxis so ein bisschen weiterverfolgen, dann ja in die 60er Jahre und zur Studentenbewegung. Der eindimensionale Mensch ist ein Buch gewesen, das in der US-amerikanischen Studentenbewegung stark rezipiert worden ist. Und auch Marcuse hat seinerseits da Kontakte gesucht in die Studentenbewegung. Wie würdest du diese Nähe zwischen Studentenbewegung und Marcuse beschreiben oder was hat Marcuse in die Nähe der Studentenrevolte gebracht?
Also die US-amerikanische Gesellschaft hat ja immer schon, heißt jetzt in Bezug auf die Entwicklung des 20. Jahrhunderts, aus dem 19. Jahrhundert heraus, eine andere Dynamik als eben die europäischen Gesellschaften, allen voran die französische und dann auch deutsche Gesellschaft. Eine andere Dynamik ist im Hinblick auf die Konstitution von Subjektivität und Individualität. Das hat alle, Adorno, Horkheimer, Löwenthal, bei Löwenthal können wir das nachlesen in den Gesprächen, die er mit Helmut Dubiel geführt hat, und eben auch Marcuse, sehr irritiert, als sie alles Bürger, ja, also linke, marxistische Leute, die sich ja beziehen auch auf das bürgerliche Erbe der bürgerlichen Kultur, bürgerliche Literatur und so weiter. Wir können es auch ebenso bei Thomas Mann und all den anderen, die emigrieren, feststellen, hat die alle sehr irritiert, nach Amerika zu kommen und festzustellen, diese Form von geistigem Erbe, wo alles aufgehoben ist. Marcuse redet ja in den 30ern vom affirmativen Charakter der Kultur, was ein sehr interessanter Text ist im Hinblick auf Schiller zum Beispiel. Ja, also dass dieses geistige Erbe deutscher, europäischer Kultur irgendwie da gar nichts zählt. Und es andere Impulse gibt, die aber ebenso auch emanzipatorischen Gehalt haben. Und Marcuse versucht das ja herauszuarbeiten, wo er dann eben intensiv anfängt, mit Freud sich zu beschäftigen. Dafür war vorher Erich Fromm zuständig, der verlässt das Institut. Da gibt es offenbar einen Streit, wo es auch um Geld geht und inhaltliche Positionen auch. Und Marcuse übernimmt so diesen Teil, diesen Part, beziehungsweise dann auch jenseits seiner Institutsarbeit kommt in den 50er Jahren schon mal das erste wichtige Buch in der Hinsicht, Errors in Civilization, später dann auf Deutsch veröffentlicht unter dem Titel Triebstruktur und Gesellschaft, wo er ja sehr grundsätzlich von der Freudschen Gesellschaftstheorie ausgeht. Das ist seine Kritik an Fromm. Fromm sagt, man muss bei der Psychoanalyse Freuds noch die Gesellschaftstheorie reinbringen. Marcuse sagt gegen Fromm, stimmt nicht, die Gesellschaftstheorie ist bei Freud schon drin. Und der Titel Triebstrukturen Gesellschaft, eine philosophische Studie. Also das heißt, wir müssen das nur philosophisch interpretieren, was Freud da eigentlich schon gesellschaftstheoretisch vorgelegt hat. Und das macht Marcuse in Triebstrukturen Gesellschaft, und er nimmt diese Grundkategorien von Freud, Realitätsprinzip und Lustprinzip, und bringt das ja weiter in Bezug auf die amerikanische Gesellschaft oder vor dem Hintergrund der amerikanischen Gesellschaft, auch vor dem Hintergrund dieses offenbar anderen als europäischen Subjekttypus, der da am Agieren ist, und bringt diese Kategorie des Leistungsprinzips rein. Und das ist wiederum sehr entscheidend dann für seine Aufmerksamkeit für die auch schon beginnende, Anfang der 60er Jahre beginnende sogenannte Studentenprotestbewegung, die ja in Amerika viel stärker als in Europa verbunden ist, zum Beispiel mit der Kultur der Hippies und auch der afroamerikanischen Bewegung. Das interessiert Marcuse, nicht? Also das ist ja jetzt so ganz grob der Befund, der im eindimensionalen Menschen dargestellt ist, eine eindimensionale Gesellschaft. Menschen identifizieren sich mit ihren Waren. Es ist eigentlich keine Veränderung, emanzipatorische Veränderung der Gesellschaft absehbar, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ein ganzer Abschnitt im eindimensionalen Menschen. Selbst eben diese europäische kritische Kultur kann ohne weiteres integriert werden in diese wahren Konsumgesellschaft, Affluent Society, Überflussgesellschaft. Also die Warenproduktion kann viel perfekter umgehen mit dem, was noch, was weiß ich, bei Goethe oder Schiller an so widersprüchlicher Subjektivität nachlesbar ist, dargestellt ist. Und jetzt ist die Frage, wie kann denn überhaupt unter diesen Bedingungen noch Widerstand sein? Und da gibt es eine sehr grundsätzliche Kategorie, die nicht von Marcuse ist, die ja auch schon Triebstruktur und Gesellschaft hat, nämlich Great Refusal, die große Weigerung, wie das dann übersetzt ist. Von Whitehead ist das ein Begriff. Und das führt er ja in eindimensionalen Menschen aus. Allerdings da noch ohne Subjekt. Das ist ja vielleicht bekannt, dass der eindimensionale Mensch endet mit dieser Formel von Benjamin: nur unter hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Also es gibt kein Subjekt. Und das ist aber auf einmal dann diese studentische Protestbewegung in Auseinandersetzung mit dem Vietnamkrieg, aber in ganz anderen Formen, als man das eben erwarten würde. Zum Beispiel, wie Marcuse es auch kennt vom Soldatenrat, nicht? Also was machen wir? Die Soldaten und Arbeiter mit Waffen wehren sich gegen ein Krieg. Nein, hier haben wir es zu tun mit, ich sage das jetzt so, wie Marcuse das erstmal empfunden haben muss, mit Leuten, die gewissermaßen schon in der Kleidung, in der Haarlänge, in der Musik, die sie hören, ein anderes Lebensverhältnis demonstrieren als das, was ihnen vorgelebt wird von einer Gesellschaft, die also ohne weiteres den Vietnamkrieg anzettelt. Und das ist das, was Marcuse ja buchstäblich mich, glaube ich, fasziniert hat. Er ist ja natürlich da schon älter, dass da auf einmal Leute sind, gerade in einer Gesellschaft, wo er diagnostiziert hat, hier geht gar nichts mehr, die jetzt anfangen, in ganz anderer Weise mit auch eine Form von Widerstand zu leisten, wo in diesen Formen des Widerstands Marcuse eben auch schon diese andere Gesellschaft, diese neue emanzipatorische, befreite Gesellschaft entdeckt. Und es gibt ja dann diesen Versuch über Befreiung, Essay on Liberation von 1969. Und da redet er ja von einer biologischen Grundlage des Sozialismus, wo er nicht meint, dass wir gewissermaßen in einen Sozialismus-Gen in uns hätten, sondern dass hier auf einer sehr fundamentalen Weise, und man könnte eben fast sagen existenziellen Weise, Menschen die bestehende Ordnung nicht mehr mitmachen und etwas in ihrem Alltagshandeln anderes praktizieren als das, was man augenscheinlich erstmal wahrnimmt als eben ja Anpassung an bestehende Strukturen der Entmenschlichung. Und das hier in ganz anderer Weise, als es vorher historisch war, für sich in China oder auch zeitgleich dann in der Kulturrevolution in China, in ganz anderer Weise eben so ein neuer Mensch sich ausprobiert. Und ein anderer Begriff, den Marcuse dafür benutzt, ist eben neue Sensibilität. Das ist ganz entscheidend. Das, was er nämlich in Triebstruktur und Gesellschaft schon anvisiert hat, dieses Leistungsprinzip muss durchbrochen werden, ästhetisch. Das führt eigentlich sogar zurück zu seiner Dissertation über einen Künstlerroman. Das entdeckt er jetzt in der Studentenbewegung und auch in der Kultur drumherum. Also es gibt ja so ganz kleinere Texte, die vor einigen Jahren veröffentlicht sind. Da gibt es zum Beispiel so einen, wo er die Black Music unter die Überschrift bringt, das sei Luft von anderen Planeten, die man da im Sound hören könnte und atmen könnte. Und es ist aber gleichzeitig von George ein Gedicht, was von Schönberg vertont wurde, also was zumindest so aus diesem Kontext bürgerlicher, emanzipatorischer Kultur kommt. Und das überträgt er jetzt darauf. Und das ist, glaube ich, das, was ihn fasziniert hat. Also natürlich auch, dass er dann in Kalifornien damals schon unmittelbar sieht, was diese Leute, diese Studierenden machen und auch mit welchem Interesse sie seine Schriften letztendlich rezipieren.
Vielleicht können wir abschließend nochmal von der Studentenbewegung der 1960er Jahren springen in die Gegenwart oder zumindest in die jüngere Vergangenheit. Da ist ja Marcuse auch immer wieder im Kontext von bestimmten Aufständen vorgekommen. Also wenn ich jetzt an die etwas radikaleren Studentenproteste in England denke, da sind immer wieder Bilder aufgetaucht, wo junge Studenten sich mit der Polizei auseinandergesetzt haben und dann so als Schutzschilder so Buchtitel hatten, wo eben der eindimensionale Mensch von Marcuse dabei gewesen ist. Ähnliches auch in Quebec, in Kanada, wo es sozusagen länger anhaltende Auseinandersetzungen der Studenten mit dem Staat gegeben hat. Jetzt hat sich ja sozusagen seit den 60er Jahren oder auch sozusagen seit dem Tod dann von Herbert Marcuse auch nochmal einiges geändert. Das heißt, wir haben eine Entwicklung, wo man sehen kann, okay, Sozialstaat und solche Dinge, die prägend waren auch für vielleicht die Gesellschaft, die Marcuse beschrieben hat. Solche Sachen sind sozusagen, haben sich verändert oder sind abgebaut worden, demgegenüber halt dann der Neoliberalismus und ja sozusagen auf der linken Seite vielleicht irgendwie sowas wie ein Traditionsverlust oder so. Wenn man diese Bedingungen jetzt nochmal hernimmt, inwiefern kann denn da deines Erachtens Marcuse sozusagen vielleicht eine Orientierung liefern für die heutigen relativ einsamen Revolten?
Die Orientierung oder auch mein Interesse an Marcuse wäre da, eigentlich dieser Begriff der großen Weigerung im Raum steht. Und ist natürlich ein Problem, weil wenn man eben Situationen hat wie die 68 oder auch noch in den 70er Jahren oder dann auch gelegentlich heutzutage wiederkehrend, wo sich ja Protestformen, wenn sie positiv bewertet werden, in der Regel erstmal an reinen Quantitäten messen. Ja, also wenn viele Leute auf der Straße sind oder einen längeren Zeitraum Plätze besetzen und so weiter, dann passiert da auf einmal was. Ich meine, das, und das ist auch ein Problem in Marcuses Sprache, kann man sagen, dass viele seiner Begriffe sich eignen dafür, zu bloßen Parolen, zu Phrasen reduziert zu werden. Und es ist für mich interessant, jetzt nochmal zu sehen, was könnte denn eine große Weigerung heißen? Ja, also weil, was Marcuse ja nicht vor Augen hat, ist gewissermaßen so ein Aussteigertum, sondern das ist eben eine Form von Praxis, die ihm da vor Augen schwebt. Und mir scheint eine Diskussion sehr fruchtbar zu sein, sich darüber zu unterhalten und auch auszuprobieren, wie diese Praxis gestaltet werden kann. Und ein ganz wichtiger Punkt ist meines Erachtens, was Marcuse ja selber nicht gesehen hat oder was auch ambivalent bleibt, also da gibt es da sehr späte Schriften von ihm, zum Beispiel Permanenz der Kunst, da nimmt er eigentlich nochmal wieder Abstand und geht zurück zu Balzac und der europäischen Kultur, nämlich die Frage, wie konstituiert sich in emanzipatorischen Bewegung eigentlich die Identität, gerade eine emanzipatorische Bewegung zu sein. Also wie konstituiert sich im Widerstand die Idee von Widerstand, das Bild von Widerstand? Und da fällt in gewisser Weise ja Marcuse auch drauf rein. Ja, also da sieht er dann irgendwelche Hippies mit Blumen rumtanzen und dann ist die Welt in Ordnung. Ich mache das jetzt alles sehr polemisch. Aber so funktioniert ja heute auch noch eine sehr affirmative, emphatische Feier des Widerstands. Ne? Kaum sind die Leute auf der Straße, kaum wird's lauter, kaum sagen irgendwelche Leute hier, jetzt empört euch mal oder Demokratie jetzt, dann haben wir die neue Antiglobalisierungsbewegung. Und so ist es ja nicht, sondern es ist ja eben erstmal so, dass eigentlich auch hier etwas anderes wirkt, was Marcuse untersucht hat oder auf den Begriff gebracht hat, nämlich wir haben es hier zu tun mit Formen der repressiven Toleranz. In einem viel stärkeren Maße, als Marcuse das selber analysiert hat, hat sich ja gezeigt in den, du sagst, Neoliberalismus in den 80er, 90er Jahren bis heute, dass der Kapitalismus erst recht nach 89, nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus, in der Lage ist, sämtliche Widerstandspotenziale, und zwar wirklich sämtliche, in irgendeiner Weise zu integrieren. Und integrieren heißt nicht einfach nur, sie politisch abzustumpfen, sondern ganz im Gegenteil. Es kann sogar sein, dass sie auch ihre politische Schlagkraft behalten, aber dass sie erstmal integriert werden, schlechterdings auf dem Markt. Ja, also dass sozusagen noch die radikalste Form von Widerständigkeit dazu taugt, in irgendeiner Weise kommerzialisiert, kommodifiziert zu werden und insofern eben auch wieder eingespeist werden kann in das System. Und sich dadurch dann in zweiter Instanz politisch nivelliert oder politisch suspendiert. Und da wäre eben die Frage, was tatsächlich auf einer begrifflich praktischen Ebene diese große Weigerung bedeuten kann bei Marcuse. Und das ist das, wo ich mir vorstellen kann, dafür braucht man letztendlich Marcuse nicht. Ja? Dass das ein wichtiger Punkt ist in der Analyse, ausgehend von den Analysen, die Marcuse auch schon gemacht hat, hier zeitbezogen, 60er Jahre und so weiter, für eine Aktualisierung dessen. Ein Stichwort noch, was steht dem entgegen? Nur um vielleicht einen Hinweis zu geben, wie das aussehen könnte. Es gibt bei Marcuse eine sehr, sehr kleine Bemerkung im eindimensionalen Menschen, das prägend ist für diese US-amerikanische Gesellschaft, also diese eindimensionale Gesellschaft des voll entfalteten Kapitalismus. Marcuse redet später vom korporativen Kapitalismus, dass dafür sehr prägend ist der Einfluss des Behaviorismus. Also das heißt eigentlich die Reduktion von Individualität auf gesellschaftliche Rollen, auf Verhaltensformen, wie sie um 1900 etabliert wurden von den Behavioristen, von der behavioristischen Verhaltenstheorie. Und das ist erst eigentlich in den 70er Jahren aufgegriffen worden bei verschiedenen anderen Theoretikern und zeigt sich meines Erachtens auch gesellschaftlich erst ab den 70er, 80er Jahren in einer weiterentwickelten Form, also nämlich diese Reduktion von Individualität auf Rollenverhalten und bis dahin, dass auch wir uns in unseren Positionen als widerständige Subjekte und so weiter ja mehr oder weniger auch in Weisen der Anpassung, der Konformität und so weiter bewegen. Und auch dafür, glaube ich, kann man ausgehend von Marcuse und sollte man ausgehend von Marcuse weiterforschen, also dieses Spannungsfeld aufmachen, jetzt doch plakativ, auf der einen Seite eben die eindimensionale Gesellschaft, auf der anderen Seite die Reaktivierung einer Utopie, was heißt hier eine große Weigerung, aber eben, ich sage es plakativ, um es nicht plakativ zu machen, große Weigerung als Praxis und nicht als Aktionismus.